Abstand. Smir. Die Schattenmoräne hatte noch einmal an Fahrt verloren, seit das Tauchdeck wieder unter Wasser stand. So gehörte sich das für Verdrängerfahrt. Auf diese Weise mussten sie die Segel bloß etwas vieren, um dem Forschungsschiff nicht davonzusegeln. Die Menge des Dampfes ließ allmählich etwas nach, aber immer noch konnte bloß Jentl vom Mastkorb aus genug sehen, um Bericht zu erstatten. Es berichtete nichts Besorgniserregendes. Aber der Ruf, der aus dem Schiffsbauch der Schattenmoräne an Deck drang, war es schon. Syndra war drauf und dran, Amira den Befehl zu erteilen, nachzusehen, aber stattdessen stieg rasch eilig an Deck. Yanam sagt, Kamira hat um Hilfe gerufen und Yanam schwimmt los, weil es dringend klang, sagte Rasch. Das soll ich ausrichten. Wenn Rasch nicht steuerte, war Rasch zuständig für die Kommunikation zwischen den Decks. In neueren Schiffen, die Smir konstruierte, gab es ein Röhrensystem, durch das Schall auch in andere Decks transportiert werden konnte, aber so etwas hatte die Schattenmoräne noch nicht. »Sag Mirken, sie möge unter Wasser hören«, befahl Syndra. Mirken war wie Yanam auch eine der Nächsten der Schollencrew. »Du stellst dich wieder ins Mitteldeck und lässt dir weitergeben, was Mirken sagt, und gibst selbst wiederum ans Meer weiter.« »Sehr wohl«, sagte Rasch und stieg den Niedergang postwendend wieder hinab. »Ei«, sagte auch Smir und bewegte sich zum Niedergang. Es brauchte nicht lang, bis Rasch etwas zurückmeldete, was er weitergab. »Missglückt, Tauchboot sinkt, mehr Hilfe.« Sirenu hatte weniger Worte und über die Distanz mussten sie auch noch sparsam gewählt werden, zumindest wenn die Personen nicht zwischendurch für Luft auftauchen wollten. Syndra erkannte sofort, dass dies eine Arbeit für Nixon war. Es waren außer Smir noch drei an Bord und Syndra befahl, was die einzige naheliegende Möglichkeit war. »Schickt Mirken los«, befahl sie laut brüllend. »Smir, du übernimmst Mirkens Position. Jentl, Abflug vom Mastkorb. Adun folgt Mirken über das Tauchdeck. Kanta an Smirs jetzige Position. Amira in den Mastkorb.« Smir bewegte sich bereits ins Unterdeck, während er noch die wesentlichen Befehle an Rasch weitergab. Er erblickte gerade noch, wie Jentl sich geschickt auf eine Weise halb vom Mastkorb baumeln ließ, auf die Aas genug Schwung bekam, sich über Bord zu katapultieren. Das Wasser war kalt. Smir war es nicht mehr so gewohnt. Vor allem nicht mitten auf dem Ozean. Zuletzt war er ufernäher geschwommen, wo es immer etwas wärmer war. Trotzdem ließ sich Smir nicht aufhalten, gut Luft zu holen und sich unter Wasser abzusenken, wo der Schall ihn erreichen würde. Es gab keine wesentlichen neuen Informationen, bis der Nixenschwarm das Tauchboot mühevoll in die Schattenmoräne schob. Smir fädelte ein Seil durch die Griffe, das zu einem der Flaschenzüge gehörte, mit denen er eigentlich die Decks wechselte. Kamira war sehr außer Atem, aber half ihm dabei, ihn zu benutzen. Noch während ihrer Bemühungen kletterten Aschnikow und Janasch aus dem Tauchboot. Sie waren klitschnass, packten ebenfalls mit an und atmeten, als hätten sie länger keine Frischluft mehr bekommen. Nicht so schnell, als hätten sie keine Luft bekommen, aber dankbar darum, wieder befreit zu sein. Mara fehlte. Niemand sagte es direkt. Es war ja an sich auch offensichtlich. Als das Tauchboot so weit hochgezogen war, dass das Wasser herauslief, was nicht hineingehörte, schloss sich Smir den meisten Nixon, Janasch und Aschnikow an, wieder an Deck zu gelangen. Die Kapitänin wählte Janasch aus, mit Berichten anzufangen. Smir verstand, warum sie Janasch wählte. Als Person, die Pfeile schoss, hatte Janasch wahrscheinlich das meiste mitkriegen können, was passiert war, aber hätte selbst anders entschieden. Janasch wirkte aufgelöst und als könnte er nicht so gut priorisieren, was nötige Information war, was zu viel Detail und was zu wenig. »Sie haben Mara«, sagte er. Viele Blicke richteten sich auf Syndra. Es war kein Geheimnis, dass Syndra Mara liebte. »Mehr Details«, verlangte Syndra, als wäre sie die Ruhe selbst. Ihr war nichts anzumerken.
»Sie wussten, dass wir kommen«, berichtete Janasch. »Sie haben in der Bilsch in der Dunkelheit gewartet. Aschner und ich sind hineingekrochen, ohne sie zu bemerken, weil sie leise waren. Dann haben wir Licht angemacht, und sie waren viele.«
Janaschs Gesicht zeigte Panik,
wie als würde er die Situation noch einmal durchleben. Ihm stockte die Stimme.
»Hast du Personen betäubt?«
fragte Syndra. Sie klang eine Spur strenger als sonst dabei. Das brachte Janasch aus dem Schweigen wieder heraus. Er schüttelte den Kopf.
»Es hätte wenig Sinn ergeben. Ich hätte nicht alle erwischt.«
»Und es hätte verraten, wie wir Personen betäuben,« ergänzte Syndra. »Es ist gut, dass das vielleicht noch geheim ist.«
Natürlich dachten sich die Landleute der Forschungsschiffe, dass es etwas mit Betäubung zu tun hätte, was den Schlaf auslöste. Zumindest manche, die nicht an Geister oder Schlafzauber glaubten. Aber solange Janasch alle Personen betäubte und die Pfeile wieder einsammelte, mit denen er es tat, wussten sie nicht wie. Janasch wirkte erleichtert, aber die Kapitänin forderte ihn sofort auf, weiter zu berichten. Das tat er dann auch eilig.
Aschne und ich sind ins Tauchboot zurückgeflohen. Aber sie kamen näher und ich glaube, sie wollten uns angreifen. Sie waren laut und unkoordiniert, berichtete Janasch. Dann ist Maras Kopf kurz von unten im Tauchboot aufgetaucht und hat uns befohlen, von innen zu versuchen, die Schleuse zu schließen und vor allem uns, komme was wolle, festzuhalten.
Smear konnte sich denken, wie die Geschichte weiterging. Es war einer der Momente, in denen er sich wünschte, nicht so oft recht zu haben. Und dass es irgendwo ein Wunder gäbe. Sie Mara vielleicht irgendwie versteckt hätten und sie später eintreffen würde.
Janasch hat mich festgehalten, während ich versucht habe, die Schleuse zu schließen, übernahm Aschnikow. Aber lange bevor ich fertig war, was auch sinnvoll war, weil die Forschungscrew dann doch versucht hat, uns festzuhalten, haben Mara und Kamira die Verbindung zwischen Forschungsschiff und Tauchboot gelöst.
Aschnikow holte tief Luft und seufzte eilig.
Mara hat sich durch die Wassermassen ins Boot spülen lassen oder ist hineingeschwemmt worden, da bin ich nicht sicher. Sie hat durch einen kräftigen Schlag mit der Fluke verhindern können, dass Forschungscrewmitglieder durch das Loch von Bord gingen und es dann von innen verschlossen.
Syndra nickte. Ihr Gesicht wirkte konzentriert, als würde sie nachdenken.
Ich konnte das Tauchboot so drehen, dass der Rest Luft nicht entweichen würde, fügte Kamira hinzu. Aber bewegen konnte ich es alleine nicht, weil es nicht dazu gebaut ist, mit so viel Wasser darin geschoben zu werden.
Syndra nickte erneut.
Wir halten zunächst Abstand, kommandierte sie. Der vorläufige Plan. Wir sind vor ihnen. Wenn wir die Distanz halten, können wir sie vielleicht dazu bringen, uns zu folgen. Wir drehen dabei allmählich unseren Kurs auf West. Das ist vielleicht ein Kompromiss, auf dem sie uns weiter folgen würden, auch wenn es sie nicht näher an Grönland heranbringt.
Rasch hatte schon wieder das Steuer übernommen, das in der Zwischenzeit Syndra geführt hatte, und bestätigte den Befehl.
»Und langfristig?«, fragte Smear.
Syndra antwortete nicht nur ihm, sondern laut.
»Langfristig haben wir wie stets das Ziel, dass das Forschungsschiff es nicht nach Grönland schafft. Unsere Angriffsstrategie ist aber nicht mehr möglich. Macht euch Gedanken und nennt mir alle Ideen, was wir alternativ machen können, um dieses Ziel zu erreichen.«
»Was ist mit Mara?«, fragte Kamira.
»Auch Ideen, wie wir Mara retten können, bitte an mich,« kommandierte Syndra.
In Smear entfalteten sich grobe Ideen für die erste der beiden Fragestellungen, wie sie sich gegen das Forschungsschiff mit einer neuen Strategie wenden könnten, als ein verzweifelter und wütender Schrei über das Deck schallte. Smear seufzte innerlich, als Ushenka über das Deck direkt auf Syndra zustapfte. Sie versuchte, beeindruckend zu sein, aber gegen die riesige Kapitänin mit ihrem gelassenen, stabilen Stand war so schnell keine Person beeindruckend.
»Du wirst meine Mara retten! Hast du verstanden?« schrie sie Syndra an. »Ich werde mein Möglichstes tun,« antwortete Syndra, in eigentlich unmissverständlichem Tonfall, dass das Gespräch an der Stelle beendet war. Aber Smear hätte es gewundert, wenn Ushenka sich davon beeinflussen ließe, was Syndra für das Ende eines Gesprächs hielt, und behielt auch dieses Mal recht.
»Das«, schrie Ushenka und deutete Arme wedelnd um sich, »das ist nicht das Möglichste. Ich will mein Kind wieder haben. Am besten sofort. Wir werden das Forschungsschiff plattwalzen und irgendwelches Ehrengedöns fallen lassen, damit das klar ist. Es geht hier um Mara.«
»Ich weiß, worum es geht«, sagte die Kapitänin leise und sachlich. »Mehr nicht.
Sie stand einfach Uschenka gegenüber und blickte ruhig auf sie herab, vielleicht sogar etwas bedrohlich.
»Wie kann mein Kind so eine kaltblütige Monsterkapitänin lieben, der sein Leben nichts, gar nichts wert ist?«
fügte Uschenka hinzu. Sie drehte sich um und stappte wieder über das Deck, unschlüssig, wütend.
»Wir werden natürlich den Vorschlag in Betracht ziehen, unsere Regeln außer Acht zu lassen«, antwortete Syndra verspätet auf Uschenkas Vorschlag. »Aber selbst wenn wir uns entscheiden, dass wir Leben nehmen würden, was wir vermutlich geschlossen und für jede Situation ablehnen werden, wären wir nicht für einen Angriff oder etwaiges Plattwalzen gerüstet.«
»Wir haben einen Assassinen«, schrie Uschenka, von wo sie inzwischen stand.
»Du kannst mir viel erzählen, aber keine Lügen.«
»Amira ist kein Assassinen mehr«, verkündete die Kapitänin. Immer noch sachlich, aber sehr deutlich.
»Würdest du wirklich den Mord von 2/3 einer Forschungscrew, so viel bräuchten wir etwa, um an Bord des Forschungsschiffes nicht ausgeliefert zu sein, in die Hände einer Person geben, die ein Leben lang darunter leiden wird, mit der Tat leben zu müssen, um eine Person zu befreien, die damit dann auch leben muss, dass etwas für sie getan wurde, wo sie sich mit Leib und Geist jederzeit zwischenschmeißen würde?«
»Sie ist mein Kind«, schrie Uschenka, so dass mir vom Zuhören die Kehle brannte. »Ich würde alles tun. Alles.«
»Nicht alles, offenbar«, widersprach Syndra ruhig und ohne weitere Erklärung, als bräuchte es keine. »Das Gespräch führt uns nicht weiter. Du störst. Halt dich unter Deck auf, bis du Vorschläge hast, von denen du dir eher vorstellen kannst, dass wir sie umsetzen würden.«
»Du schickst mich unter Deck?«, fragte Uschenka.
»Du bist Befehle noch nicht gewohnt«, antwortete Syndra, beinahe sanft. »Wir sind in einer Notlage. Du hast mir Folge zu leisten, im Normalfall ohne zu hinterfragen.«
»Darf ich Sie begleiten?«, fragte Kanta. Syndra nickte.
Kanta legte Uschenka einen Arm um die Schulter und führte sie den Niedergang hinab. Noch bevor sie ganz außer Sicht waren, hörte Smir Uschenka schluchzen und sah ihren Körper schlaff einknicken. Es fühlte sich für Smir so an, als wäre durch Uschenka entsetzlich viel Zeit verloren gegangen, aber eigentlich war die Unterbrechung nicht lang gewesen, nur emotional. Emotionalität war nicht unbedingt etwas Schlechtes, aber fühlte sich für ihn immer an, als benötigte sie viel Zeit.
»Meine bisher vielversprechendste Idee ist, sie in die Sandenstrudel zu locken«, schlug Smir schließlich vor und unterbrach damit die Stille. Die Sandenstrudel waren irritierende Strömungen im Meer, das an die Südküste angrenzte. Die Steppe, wo die Schollencrew auf sie gewartet hatte. Die meisten Dixen kannten die Strömung gut. Diese Zwergencrew war aber wahrscheinlich weniger darauf vorbereitet, weil die Sandenstrudel nicht auf ihrem Weg nach Grenland gelegen hätten. Die Chancen standen schlecht, dass sie bis dorthin locken könnten, aber Syndra gab zunächst entsprechende Befehle. Es würde ihnen Zeit verschaffen, egal wie kurz auch nur ein Teil des Plans funktionierte. Syndra machte das bereits für die ganze Crew transparent. Dann besprachen sie die Lage in einer größeren Runde. Smir wusste nicht genau, wie Syndra es anstellte, dass die Crew dabei so diszipliniert und aufmerksam war. Es herrschte Hochanspannung. Selbst die Ziege schien gespannt zu lauschen. Einzig Janasch weinte und sagte hin und wieder etwas wie:
»Ich habe sie nicht retten können.«
Oder:
»Was sie wohl mit ihr machen?«
Die Kapitänin schickte ihn nicht weg. Aus den Vorschlägen leitete sie recht schnell ab, dass sie Unterstützung brauchen würden und die Lage sehr schlimm war. Die Zwergencrew hatte gewusst, wie die Crew der Mare angreifen würde. Das hieß, es wusste wohl mindestens Zarin Katjenka Bescheid. Das Geheimnis war viel wert. Selbst wenn die Zarin von der Flotte der Mare als eines der weniger beängstigenden Gegneranen eingestuft wurde, konnte das Zarenreich durchaus Finanzierung gebrauchen und das Geheimnis teuer verkaufen. Entscheidungen dieser Art hatte die Zarin bereits häufiger gefällt. Es blieb nun einmal so. Die Landvölker, die irgendwo spürbar in der Weltpolitik mitmischten, waren gefährlich und verhielten sich respektlos. Sie sandten den Briefwels, der noch an Bord war, Richtung Schattenforelle. Von dort war am schnellsten Hilfe zu erwarten. Sie baten darum, gleich weitere Schiffe aus der Flotte zu informieren. Kamira war gerade vom Tauchdeck zurückgekehrt
wo er den Wels mit Post in den Ozean entlassen hatte, als Jentil meldete, dass das ihnen folgende Forschungsschiff stark an Fahrt verlor und dass alles, was Ass erkennen konnte, auf eine bewusste Entscheidung hindeutete. »Sollen wir ebenfalls Fahrt reduzieren?«, fragte Rasch.
»Sie würden dadurch bemerken, dass wir nicht versuchen, davon zu segeln, sondern sie locken möchten«, widersprach Smir.
Syndra nickte.
»Reduziert die Fahrt, aber nur so weit, wie das durch Ungeschick passieren könnte«, schrie sie. »Stellt euch an wie vor 3 Jahren noch!«
Smir konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen und auch andere lachten kurz.
Sie hatten ohnehin wenig Raum für gespieltes Ungeschick. Der Abstand wurde zwar zunehmend langsamer größer, aber gerade als sie überlegten, dass sie das Forschungsschiff ja länger noch sehen würden als umgekehrt, weil Jentil sagenhafte Nachtfähigkeit hatte, meldete Letzteran, dass das Forschungsschiff wendete.
»Wenden, aufholen«, kommandierte Syndra. »Anpeilen, dass wir südlich von ihnen landen.«
Plan B. Sie würden versuchen, ihnen den Weg nach Grenland wenigstens schwer zu machen, sie zu irritieren, die ja im Gegensatz zu ihnen nicht einmal genau wussten, wo Grenland lag. Und irgendwann würde die Schattenforelle zu ihnen stoßen. Sie könnten mit 2 schnelleren Schiffen das eine langsamere vielleicht einschüchtern und belagern, bis sie Mara rausrückten und die Heimfahrt antreten. Es war realistisch genug, um auf Erfolg zu hoffen und der beste Weg, den sie hatten.
Aber es kam alles ganz anders. Eigentlich nicht sehr anders, nur mit vertauschten Rollen. Das Forschungsschiff trat unerwartet früh den Heimweg an. Vielleicht, weil sie tatsächlich Angst vor diesem grünen Schiff hatten, das in der Lage gewesen wäre, das Forschungsschiff zum Sinken zu bringen, indem sie das Loch wieder öffneten. Es peilte einen bekannten Schiffsgrund an, einen, in dem verschiedene, weniger hochseetaugliche Anglerschiffe des Zarenreichs Netze ins Wasser tauchten. Ein Ort, den Nixon eigentlich besonders mieden. Vielleicht wusste die Forschungscrew das, aber vielleicht war es auch einfach nur die Hilfe, die sie von dort zu erwarten hatte, die sie dorthin lockte. Syndra wagte sich sehr dicht in den gemiedenen Bereich heran. Mit einem Schiff wie der Schattenmoräne war dies durchaus nicht so riskant, wie etwa ein Schwimmausflug dorthin. Aber die Forschungscrew schaffte es, die Anglerschiffe auf ihre Seite zu ziehen. Sie bildeten einen Halbkreis, den sie versuchten, um die Schattenmoräne zu schließen. Die Schattenmoräne war zu schnell dafür, aber konnte auf diese Art nicht mehr dem Forschungsschiff nahe sein. Es war eine schlimme Niederlage, die sie alle spürten, als sie wieder allein und fern von Küsten im südostmärdischen Meer beitreten und auf Post oder wenigstens Briefwälse warteten, die sie dann ihrerseits mit Hilferufen losschicken konnten. Jana schweinte nicht mehr, übergoss sich stattdessen inzwischen mit Selbstvorwürfen, es wäre alles seine Schuld.
»Inwiefern?«, fragte Syndra sachlich.
Das war so ein Moment der Anspannung, in dem vielen sonst sehr gelassenen Personen der Geduldsfaden riss und sie das erstbeste Crewmitglied fertig machten, das gerade nervte.
»Ich hatte ein ungutes Gefühl, bevor wir dieses Mal losfuhren«, begründete Janasch.
»Das ist normal«, sagte Syndra. »Wir haben an einem Ort angegriffen, an dem wir sonst nicht angreifen, mit einer anderen Crew und ein für uns ungewohntes Schiff.«
Sie lächelte sogar ein bisschen, als sie das sagte.
»Gibt es etwas, was du weißt, was wir wissen sollten?«
Janasch zögerte und schüttelte dann den Kopf.
»Nein.«
»Dann ist es nicht deine Schuld«, beruhigte die Kapitänin.
Sie seufzte und wandte sich an die Crew.
»Das Forschungsschiff wird inzwischen im Hafen von Misograd eingelaufen sein. Zumindest ist das sicherste und wahrscheinlichste Ziel«, sagte sie laut. »An Land haben wir keine Macht. Ich habe gerade keinen Plan und glaube, dies ist eine Situation, die wir mit der ganzen Crew der Mare bereden sollten.«
»Uns kommt entgegen, dass Herbst mit Herbststürmen kommt und das Landsvolk sich ohnehin weniger zutraut, den Ozean zu überqueren«, erinnerte Smir. »Wir können uns ungefährlicher alle gemeinsam treffen und werden nicht auf viele Forschungsschiffe Acht geben müssen.« Dieses war ja nur so überstürzt losgefahren, weil Informationen an Land geflossen waren, dass die südostmärdische See derzeit unbewacht sein könnte. Syndra nickte.
»Da es aktuell nichts gibt, was wir tun können, schlage ich vor, dass wir uns versuchen auszuschlafen«, sagte sie.
»Als ob ich schlafen könnte«, grummelte Uschenka, die inzwischen wieder an Deck war.
Die Kapitänin ging nicht darauf ein. Sie selbst trank noch einen Tee an Deck, um Abstand gewinnen zu ermöglichen, wie sie sagte. Smear und Rush setzten sich zu ihr. Beides Leute, mit denen er gut schweigen konnte, und das taten sie im Wesentlichen auch. Smear hatte ohnehin unruhig geschlafen, so dass er sich zunächst nicht sicher war, ob ihn wirklich Syndras Brüllen aus dem Schlaf gerissen hatte oder ein Traum. »Alle zurück auf ihre Posten«, brüllte Rush, den Befehl ins Unterdeck weitergebend. Es war also kein Traum. Das war kurzer Schlaf gewesen. Als Smear an Deck gelangte, waren die Segel bereits voll gesetzt. »Kursraum«, befahl Syndra. Das war ein Befehl, der nicht sagte, in welche Richtung sie segeln würden, sondern wie sie sich zum Wind ausrichteten, nämlich so, dass der Wind von schräg hinten kam. Es war der schnellste Kurs. Syndra wollte volle Fahrt aufnehmen, um eine Bedrohung abzuhängen, und sie wollte dazu das Tauchdeck leer fahren. Dafür war eine gewisse Mindestgeschwindigkeit nötig. »Es wird nicht reichen bei der Flaute«, brummte Smear. Syndra nickte. »Kaum«, sagte sie. »Ideen?« Smear blickte sich um. Wenn Syndra darauf setzte, das Tauchdeck leer zu segeln, dann mussten etwaige, verfolgende Schiffe für Landschiffbau ungewöhnlich schnell sein. Und ihm stockte einen Augenblick der Atem, als er das Schiff sah. Es war die Schattenscholle. Kein Schiff aus dem Landschiffbau, sondern das verschollene Schiff der Flotte. Dieses Landsvolk wusste nicht, wie Segel auf so einem Schiff richtig gestellt würden. Bei viel Wind hätten sie es wahrscheinlich mit geschlossenem und luftbefülltem Tauchdeck leicht aus Versehen gekentert. Aber es war wenig Wind. Zu wenig Wind, um ihr eigenes leer zu segeln. Und auf diese Art war die Schattenmoräne langsamer, hatte zu viel Wasserwiderstand. Auf dem Deck standen mit Messern und anderen Schneid- und Spießwaffen gerüstete Zwerge in Bereitschaft, soweit Smear das erkennen konnte, aber noch trennte sie eine brauchbar große Distanz. »Übergib mir das Kommando«, sagte Smear sachlich. »Smear übernimmt das Kommando«, brüllte Syndra ohne zu zögern über das Deck. »Seine Befehle sind meine Befehle.« Er hörte Raschs Echo im Unterdeck. Ein kurzes Gefühl der Bewunderung durchströmte ihn. Sie hatten es einmal abgesprochen, wann Smear Syndra das Kommando abnehmen würde. Sie hatte auch damals nicht gezögert, es zu akzeptieren, aber sich alles genau erklären lassen, so genau, wie er bereit gewesen war, darüber zu reden. Nun hatte er eher damit gerechnet, aber sie hatte auch jetzt nicht mit der Wimper gezuckt. »Rush, nimm die Ziege unter Deck«, befahl Smear. Rush wäre die einzige Person, die in der Lage sein würde, Aga beizubringen, dass das nun eine notwendige und unumgängliche Sache wäre. Alle anderen Crewmitglieder außer Aga würden seinen Befehlen rasch Folge leisten können, daher war dies der zeitkritischste und erste, den er erteilte. Und Rush wäre gleichzeitig in der Lage, Befehle weiterzugeben. Während Rush sich um die Ziege kümmerte, so liebevoll, dass es mehr berührte, zählte er Personen. »Wir tauchen ab«, informierte er die Crew. »Und wir sind mindestens eine Person zu viel. Es wird sehr eng. Kanta?« Kanta trat vor, schloss die Augen, öffnete sie wieder und bebte vor Angst. »Ich male mir für dich die besten Chancen aus, dass du von den Folgenden aufgelesen wirst und dann vertreten kannst, dass du nicht zu uns gehörst«, informierte er. Kanta war relativ groß, aber vielleicht nicht groß genug. Vielleicht müsste er noch eine Person fragen. Es war eine furchtbare Situation. Aber er war geschult zu tun, was musste. »Ich gehöre zu euch«, sagte Kanta fast tonlos. Smear ging nicht darauf ein. »Du weißt, wie Forschung funktioniert und kannst glaubhaft behaupten, dass du von uns bei einem Überfall einer anderen Forschungscrew gefangen genommen worden wärest«, fuhr er fort. »Wir können dich in Maras Bootsschale aussetzen und du hast die besten Überlebenschancen von allen Fußpersonen an Bord damit. Du kannst außerdem gut lügen.« Kanta war eine mutige Person. Smear konnte ihr fast dabei zusehen, wie in ihr seine Idee Form annahm. Aber dann zerbrach die frische Überzeugung wieder und wandelte sich in Entsetzen um. »Ich bin weniger wichtig als die Ziege?« »Die Ziege hat nie einer Person etwas getan und wird es auch nicht«, schrie Smear. Kanta zuckte zusammen. Überzeugt schien sie nicht. Und Smear wünschte sich, er hätte doch nicht sie gefragt, weil er gerade Wut auf sie hatte, und Wut sollte kein Antrieb sein, aus dem eine Person um so einen Einsatz für die Crew gebeten würde. »Ich habe das Kommando nicht mehr.
Darf ich einen Vorschlag unterbreiten?« mischte sich Syndra ein.
Smea rollte fast die Augen, aber stimmte schließlich zu. Syndra war nicht übereilt mit Entscheidungen, nie gewesen. Er kannte sie bloß noch nicht in einer Position, in der sie nicht Befehlsmacht hatte.
»Ich würde gern gehen«, sagte sie. »Ich weiß, das klingt selbst aufopfernd. Aber das ist es nicht. Ich kann die Jolle sogar auch segeln und steuern. Das habe ich rudimentär gelernt. Und ich bin groß.«
»Deshalb würde es mehr Platz geben.«
»Der Platz würde reichen.« Er hätte vor der Aufnahme der Schollencrew ohne Probleme für alle an Bord gereicht, aber für zwei Crews war die Schattenmoräne eigentlich nicht ausgelegt.
Es ergab leider Sinn.
Smea nickte.
»Ei.«
Obwohl er das Manöver nur während der landcrewfreien Jungfernfahrten geübt hatte, tat er es fast wie im Schlaf. Stand neben sich. Es verlief trotzdem sehr präzise und so, wie es sollte. Der fußlastige Teil der Crew wurde ins Nixendeck gepfercht, wo sie eng aufeinander hockten. Die Segel wurden eingeholt und auf bestimmte Weise über das Deck gebunden. Dann löste er den Mechanismus aus, der das Bootsmaterial zum Leben erweckte. Es schloss sich und zog sich zusammen wie eine Schnecke, die sich in ein Haus verkroch, und vielleicht war das Bootsmaterial auch fern verwandt mit Schnecken. Die Dichte des Materials erhöhte sich, bis die Ladung schwer genug war, die Schattenmoräne trotz des darin eingeschlossenen Luftraums unter Wasser zu ziehen. Alle Nixen blieben außerhalb des Schiffsrumpfs und schoben die Schattenmoräne unter Wasser an. Davon. Wasserdampf hatten sie auch dabei aufsteigen lassen, sodass die Crew, die sich nun auf der Schattenscholle befand und ihnen folgte, nicht wusste, wohin sie verschwunden sein könnten und sich das alles, wie immer, am besten mit Magie erklären ließe. Und mitten aus dem Dampf heraus segelte Syndra in der für sie viel zu kleinen, kippeligen Jolle und gab der Schattenscholle ein neues Ziel. Smea sah den tiefliegenden Rumpf der kleinen Jolle von unten. Wäre er nicht unter Wasser gewesen und hätte die Luft ohnehin angehalten, hätte er es spätestens jetzt gemacht, als er den letzten Zeichen seiner Kapitänin nachblickte, die ihn über 4 Jahre hinweg mit vollstem Respekt befehligt, die schlimmsten Zeiten mit ihm durchgestanden und auf ihre Art Mut und Hoffnung verbreitet hatte.